Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dich in einer weiteren Folge des Geld- und Bier-Podcasts begrüßen zu dürfen. Wie immer am Anfang der Hinweis und heute ganz besonders, wir werden heute einige Charts nämlich durchbesprechen, der Hinweis auf den Disclaimer. Das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhören gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen und Sonstigem. Plus, wir sind wahrscheinlich indirekt mit Sicherheit, aber möglicherweise auch direkt, dann sagen wir es dazu, am einen oder anderen Underlying, das wir besprechen, hier beteiligt. Damit, Dominik.
Willkommen zurück aus dem Urlaub, mein Lieber.
Dankeschön. Ja, 3 Tage hat mich die Börse losgelassen.
Wollte gerade sagen, war rein spannend. Bis Mittwoch wahrscheinlich, ne?
Bis Mittwoch und ja, es ging dann schon auch. Also ich war ja A1 gut gehedged und A2, auch mit Vertical Spreads ganz gut aufgestellt. Aber dir ist es ja besser gegangen wie mir, weil du hast ja signifikante Hedging-Gewinne eingefahren.
Ja, also ich bin noch immer sprachlos, muss ich sagen. Also wie das funktioniert hat. Ich bin ja oft gehedged, aber also immer partiell. Ich bin nie dauerhaft gehedged. Du hast ja teilweise Hedging-Strategien, die dauerhaft durchlaufen. Sowas habe ich ja nicht. Ich bin immer nur partiell gehedged, wenn ich halt denke, dass man da signifikante Downside-Swings auf uns zukommen könnte. Und ich habe es halt dieses Mal getroffen, wie aus dem Lehrbuch eigentlich noch besser. Also es war unglaublich. Also ich habe eine der besten Trading-Wochen in meiner Karriere gehabt.
Wahnsinn. Gratuliere. Ja. Ja, da müssen wir gleich nochmal.
Danke.
Prost. Ja, meine Hedges sind auch gut gelaufen, aber ja, so erfolgreich nicht wie deine, aber definitiv gut.
Ja, ja, also ich meine, die Leute wissen es, die meine Videos verfolgen und so weiter. Ich war short Nasdaq, ich war short Nvidia noch dazu, ich war short Palantir, ich war short DAX, ich war short Bitcoin und ich glaube, das war's dann. Aber das hat natürlich alles angesprungen, außer der Bitcoin-Short, der, weil sich der Bitcoin wahnsinnig toll gehalten hat, aber zu dem kommen wir später noch. Aber sonst natürlich alles. Das Schöne ist nämlich, ich habe Montag, Dienstag aufgestockt, signifikant aufgestockt, also die Hedges verdreifacht noch einmal. Und insgesamt waren es dann so, keine Ahnung, 5-7% vom Portfolio, die ich short war. 50% Cash und der Rest war long. Also ich war netto eigentlich noch long. Das Core-Portfolio hat um die 10% verloren die Woche und die Hedges haben, ich glaube, 30-35% vom Portfolio plus gemacht.
Ja.
Und dementsprechend war ich netto.
Und das ist halt jetzt das Schöne am Hedging. Das heißt, du hast jetzt dieses Geld und du kannst in fallende Märkte hinein deine Position
aufstocken. Das noch einmal, ne? Ja. Weil das Core-Portfolio steht weiter unten. Ich kann in die Aktien, die ich eh sowieso glaube, kann ich jetzt antizyklisch mit mehr Geld zu günstigeren Kursen weiter einkaufen.
Das ist,
ich komme mit fast der doppelten Anzahl an Shares raus jetzt.
Ja. Also das ist halt absolut top. Deswegen, ja, super. Wir haben auch einige Themen zu besprechen. Fangen wir mal an mit dem Zollhammer. Meine Frage dazu ist jetzt natürlich, Zölle wirken natürlich im ersten Moment. Wenn sie mal da sind, dann sind sie nicht mehr ganz so schlimm. Ich bin ein bisschen anderer Meinung oder gespaltenerer Meinung. Wie siehst du das?
Also natürlich ist es immer so, dass die Ankündigung, also es gibt halt immer diese News-Events und dann eben Sell-in-News-Events manchmal. Ich würde nicht sagen, dass das ein Sell-in-News-Event ist, aber die Ankündigung wirkt, denke ich, auch härter als dann wirklich die Etablierung. Wir haben ja auch gerade bei Trump jetzt gesehen und bei seiner Politik, dass er dann wieder 2 Schritte zurück macht oft. Ich denke, dass wir jetzt wirklich den Zeitpunkt haben könnten, wo er diese Schritte nicht zurückgeht. Wobei ich noch immer glaube, dass das eine harte Ankündigung ist und das bei einigen aufweichen lässt, weil es, glaube ich, auch nicht in seinem Sinne ist, das so durchzuführen. Es ist, glaube ich, teilweise auch gar nicht so umsetzbar, wie es sagt. Aber ja, der erste Schritt ist getan. Der Schock natürlich. China hat es natürlich gleich mit Counterzöllen aufgewartet. Trump sagt natürlich, wer jetzt mit Counterzöllen kommt, kriegt noch einmal Counterzölle drauf. Das ist etwas, was sich hochschaukelt. Ich weiß nicht, was er dann verlangen will. Am Ende 350% Surcharge auf andere Artikel, aber wie auch immer. Es ist natürlich Schaden angetan und wir haben vorab am Off-Cam schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ich sehr, sehr bedenklich finde, ist einerseits, dass er halt das westliche Bündnis jetzt so zerrötet, dass wir, was wir schon lange prognostiziert haben, dass er uns da wieder gesprächsbereit macht für den Osten, was lange kein Thema war. Was ich durchaus positiv finde auf einer Seite, aber da müssen wir ins Detail nachher eingehen. Also so viel zu den Zöllen einmal. Ja,
definitiv.
Von meiner Seite.
Ja, ich sehe es auch so und ich sehe dieses Spiel, ich hau mal was raus und verhandle dann einen Deal, das kannst du nicht inflationär spielen. weil das nimmt ja dann irgendwann keiner mehr ab.
The Boy Who Cried Wolf.
Ja, genau. Und das ist halt genau das, was ich denke. Und ich glaube, dass das China schon sehr, sehr schön durchschaut hat und China halt wie immer schneller ist wie die EU.
Ja.
Und sagt halt, hey, kiss my, wo auch immer.
Also das war aber, denke ich, von Anfang an absehbar, dass die Chinesen das alles schon antizipieren. Und für die haben 38 Strategiepapiere am Tisch liegen und die sagen dann immer, okay, das ist eingetroffen, wir nehmen das.
So ist es.
Die sind für alles vorbereitet.
Ja. Ich glaube auch, dass die EU vorbereitet ist, aber es dauert halt immer länger, das dann am Ende durchzuführen.
Naja, das können wir streiten.
Ja, das kann man streiten.
Ich weiß nicht.
Nein, also das Strategiepapier, aber du musst es dann ja dann trotzdem noch mit mehreren Staatschefs absprechen und hast nicht einen, der auf oben entscheiden kann. Das ist dann natürlich schon schwieriger.
Ja.
Also da kannst du nicht gleich so raushauen. Aber ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal in der amerikanischen Bevölkerung ankommen. Und das ist, glaube ich, jetzt, dass es so ein Erwachen gibt, weil Trump hat ja selber gesagt, wer zahlt die Zölle? Ja, wieder mal Fake News, die Exportländer zahlen die Zölle, was natürlich kompletter Bullshit
das ist. Blödsinn.
Am Ende zahlt es der Konsument, der am Ende der Nahrungskette steht. Und habe jetzt gestern zufällig, ich weiß nicht, wie es in meinem Instagram-Feed gekommen ist, weil ich an und für sich dort keine politischen Sachen folge, zumindest auf meinem Privatfeed nicht. Und da kam plötzlich rein, dass die Amerikaner ganz erstaunt sind und teilweise das noch immer in Interviews nicht wissen, dass sie noch immer der Meinung sind, dass, ja, das zahlen die Chinesen, müssen uns diese Zölle zahlen. Ne Bullshit. Und ich glaube, dass er jetzt schon langsam massiv unter Druck kommt, innenpolitisch auch. Sehr, sehr unter Druck kommt, weil jetzt natürlich zwei Dinge eintreten. Erstens mal durch die fallenden Aktienkurse. Ich meine, wir haben 10% in 2 Tagen gesehen.
Ja, heftig.
Jetzt stell dir mal vor, du bist kurz vor der Pensionierung und siehst dein Aktiendepot und 10% davon schwimmen. Als Amerikaner, das ist Punkt Nummer 1. Das kann niemandem gefallen. Und Punkt Nummer 2, werden die Preise viel, viel schneller, glaube ich, in den Walmarts und Dollar-Stores ankommen, als man glaubt. Und das wird noch einmal für einen schweren Push sorgen.
Es gibt jetzt viele Dinge, die du gerade ansprichst, die man jetzt aufdröseln muss. Das eine ist ein inflationärer zweiter Schub, den du jetzt zuletzt angesprochen hast mit den Preisen bei Walmart. Da bin ich absolut d'accord und du weißt, ich bin Verfechter einer zweiten Inflationswelle und ich habe in unseren Predictions im Dezember, habe ich schon gesagt, im September werden wir Inflation ansteigen sehen und das wird wieder genau eintreffen, ich sag's da. Also das, was jetzt passiert, hat eine 6-monatige Vorlaufzeit. Und
übrigens, dass ich dich kurz unterbreche, der Herr Zörer will ab sofort mit Zöraki angesprochen werden, das neue
das Orakel neue
von Wien. Ja.
Das ist mein neuer Spitzname, genau.
Entschuldige.
Das Zörake. Ich glaube, das so nennen wir die Folge. Das Zörake von dem 22. Bezirk. Genau, also ich denke, dass die Inflation, dass jetzt im Kasten ist. Also wir sehen jetzt noch tendenziell sinkende Inflationszahlen. Wir haben jetzt kommende Woche PPI und CPI. Ich glaube, dass die noch vielleicht eventuell leicht sinken könnten sogar, aber dass das dann strukturell nach oben geht. Zölle wirken intrinsisch inflationär, da brauchen wir nicht lang diskutieren, glaube ich. Und am Ende zahlt es der Otto Normalverbraucher, der Max Mustermann, wie du richtig gesagt hast, die Unterschicht, die Mittelschicht. Inflation ist eine regressive Steuer, Milton Friedman.
Ja.
Und ja, das zu dem einen Thema und die anderen habe ich schon vergessen.
Ja, wir kommen sicher nochmal drauf zurück zu sprechen, ist kein Thema. Ich glaube halt, dass es schwierig wird, für Donald Trump das durchzuboxen. Wir kommen außerdem in die Earnings Season jetzt da. Am Freitag berichten die Banken wieder. Das werden die letzten Earnings sein, wo man da möglicherweise die Telle noch nicht sieht. So sehr.
Was ich mich halt frage die ganze Zeit, Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle, aber wie willst du in so ein Szenario die Zinsen senken? Und das will ja Trump erreichen irgendwie. Und hat es Paul quasi, ist den John Paul angegangen über Social Media, auf Truth Social, glaube ich. Okay, der soll sich aus der Politik raushalten, er soll endlich die Zinsen senken. Wie willst du in so ein Zoll-Szenario, das intrinsisch inflationär wirkt, die Zinsen senken, ohne dass die Inflation explodiert?
Das geht ja nicht.
Wie ist das
möglich? Logisch. Aber was Sharon Paul hat ihm eh schon eine schöne Antwort zukommen lassen, das passt ja. Ich würde es umgekehrt sehen. Donald Trump soll sich lieber nicht in die Geldpolitik einmischen, der Fed. Aber ja, genau so, und das ist das Problem. Und ich glaube aber, dass also es gibt zwei Szenarien, die ich jetzt im Kopf habe. Szenario Nummer 1, man will das jetzt absichtlich crashen, da bist du ja auch, glaube ich, ein bisschen derjenige, der das sagt. Szenario 2 ist meiner Meinung nach, Donald Trump macht nichts absichtlich und mittlerweile bin ich auch von seinem Team dahinter. Normalerweise ist er okay, Donald Trump vielleicht, wir kennen ihn alle, aber das Team dahinter, also wenn ich auf diese Zollliste eine Insel schreibe, wo nur Affen und Pinguine leben und sonst irgendwie, ich meine, sowas darf nicht passieren. Also das darf einfach nicht passieren.
Also da muss ich
das
auch sagen, kann das passieren. Ist eine absolute Katastrophe, aber was in der Administration da...
Es passiert ja ununterbrochen solche Dinge. Ja, dann kommt dieser Signal-Chat raus und so weiter. Also da hast du das Gefühl, das sind ja nicht einmal Amateure. an Werk, ja, sondern Dilettanten. Ja? Ja. Und das ist halt das, was dazukommt, was mich ein bisschen zweifeln dran lässt, dass da wirklich eine Strategie und ein Plan dahinter ist. Aber zunächst einmal zu Punkt Nummer eins. Du bist ja auch eher der Meinung, dass du sagst, okay, das muss jetzt mal gecrashed werden, weil die Staaten müssen sich refinanzieren, die Vereinigten Staaten, und brauchen deswegen niedrige.
Genau, das ist so ein Thema von Scott Bessent, dazu komme ich gleich. Einerseits möchte ich halt sagen, wir sind 17 Jahre im Bullenmarkt.
Ja.
Also wenn du jetzt den Corona-Blink auslässt von den 30% Crash, die wir da gehabt haben, aber sonst sind wir 17 Jahre in einer Aufschwungphase, die eskaliert nach oben ohne Ende. Wir sind fundamental so extrem teuer wie noch nie, deshalb sitzt Warren Buffett auch in Cash. Es geht gar nicht darum, jetzt primär, ob diese Politik richtig ist oder falsch, oder das ist jetzt mal ein anderer Blickwinkel, sagen wir so, die Märkte müssen irgendwann korrigieren. Es muss eine Korrektur her. Und die wäre sowieso lange überfällig gewesen, und was jetzt der Auslöser ist, okay, jetzt sind das halt diese Zölle. Ich sage, wir hätten so und so korrigiert. Aber ja, irgendwann kommen die Nvidia-Zahlen einfach nicht mehr mit, und das korrigiert naturell.
Ja, ja.
Also dann wird die Luft ausgelassen.
Aber halt, gemütlich.
Genau, so ist es halt ein bisschen rapider.
Ein bisschen rapider,
genau. Am Ende müssen die Bewertungen runter. Es muss ein bisschen bereinigt werden. Wir sind auf historisch hohen Bewertungen, und das geht so nicht weiter. Genauso wie die Schuldenlevels, und es braucht eine Lösung für diese Schuldenthematik. Und da kommen wir jetzt zu Scott Bessent, den ich für einen extrem intelligenten Mann halte, der neue Finanzminister, der ja CFO vom Soros-Fonds war, ziemlich lange dort Multimilliarden Renditen eingefahren hat. Und vielleicht halte ich ihn auch deshalb nur für so eine sehr intelligente Person, weil er eigentlich genau die Werte vertritt, die ich auch vertrete, wo er sagt, wir laufen in einer Schuldenthematik, die wir auch als Hegemonialmacht und als Weltleitwährung nicht stemmen können. Er ist ein Verfechter von Gold und Silber, also von Edelmetallen, und sagt, wir müssen halt die schauen, dass wir da auf geeignete Schuldenlevels wieder runterkommen. Und das unterschreibe ich eins zu eins so, und das sage ich immer, dass das System sich neu orientieren muss, weil diese eskalierende Schuldenthematik, vor allem in steigende Zinsen, die wir jetzt haben seit Corona, nicht mehr tragfähig ist für niemanden. Mhm. Und das wird zu einem Währungskollaps führen in allen Richtungen, nicht nur in den USA, in Europa genauso. Keiner kauft mehr die US-Schulden, und da muss gegengesteuert werden. Und das kannst du halt auf verschiedene Arten machen. Keine davon garantiert Erfolg, das ist einmal klar.
Ja.
Weil im Endeffekt wird die Weltschuldenlast weiter eskalieren, davon bin ich überzeugt. Ich glaube nicht, dass du effektiv wirklich dagegen steuern kannst, ohne das System zu crashen. Und das ist halt jetzt, wenn ich da irgendwie einen roten Faden in dem Chaos erkennen möchte, dann würde ich sagen, ist das wirklich Scott Bessent, der sagt, wir crashen die Märkte, weil Aktien gehören den Reichen, also 80% der Aktien gehören 10% der Personen, der Bevölkerung.
In den USA.
In den USA, genau. Und da sagt er, ja, okay, wir crashen die Märkte und versuchen damit so viel Panik zu erzeugen mit einem dilettantischen Präsidenten vorne, der da umrührt, um die Gelder umzuallokieren oder allokieren zu lassen, dass sie sich nicht mehr in Risk-On-Assets, sondern in Risk-Off-Assets verteilen. Deshalb haben wir auch sehr viel Gold gekauft eventuell. Und dass sie dann entweder in Gold gehen oder noch besser in US-Staatsanleihen, dass man wieder die Nachfrage intrinsisch schürt für US-Staatsanleihen, und man muss prolongieren. Und so kriegt man eventuell das lange Ende der Zinskurve runter. Das kurze Ende kontrolliert Paul, mit dem man streitet. Aber am langen Ende, wenn man da runterkommt, kann man zumindest prolongieren zum besseren Finanzierungsrahmen als vorher.
Ja, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt. Ich frage mich halt, wer diese US-Staatsanleihen jetzt mittlerweile noch kaufen soll. Das werden die Europäer nicht machen, das werden die Kanada nicht noch machen, es wird China nicht machen. Sie können es nur selbst kaufen am Ende des Tages.
Genau, das ist ein großes Problem, über das habe ich mit Dr. Professor Maxotte auch diskutiert, und der hat dann auch gesagt, das ist halt das Einzige, was ich sehe. Es werden die Verbündeten kaufen müssen am Ende. Aber da hast du auch ein ganz valides Argument eingebracht, von denen entfernt man sich ja zunähernd. Also von uns.
Ja, so vom Westen. Vom Westen, von Europa, von Kanada, von Mexiko zum Teil. Und das sehe ich halt als Problematik. Das heißt, denen wird gar nichts anderes überbleiben, als ihre eigenen Staatsanleihen zu kaufen. Du hast schon angesprochen, der Dollarkurs wird dann natürlich fallen, muss fallen.
Also wenn man wirklich jetzt sagt, man finanziert den Staatshaushalt aus der Druckerpresse, so wie es Italien macht teilweise, das ist ein Fass ohne Boden. Das ist quasi der Inbegriff der wertlosen Währung. Also jetzt ganz überspitzt gesagt, wenn ich das über die Druckerpresse finanziere, dann heißt das, es will kein anderer meine Schulden kaufen. Das heißt wieder, ich habe ein Asset, das keiner kaufen will. Und wenn ich ein Asset habe, das keiner kaufen will, ist es per se wertlos, per Definition. Jetzt ganz übertrieben gesagt.
Ja, natürlich. Definitiv, aber da wird man halt gegensteuern mit irgendwelchen Maßnahmen. Das glaube ich eher, das kommt, ja, dass man da gegensteuert.
Mit schönerem Papier auf was im Druck, oder?
Ja, natürlich, ja, oder mit dem digitalen Dollar, ja, der dann da ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand was davon hat, außer Verschwörungstheoretiker, dass der Dollar oder der Euro jetzt plötzlich kollabieren. Ja, das wird er nämlich dann tatsächlich, also dann sind wir definitiv im Bürgerkrieg. Da braucht man nicht mal dann herum, also, ja, aber was kommt dann? Ich muss ja dann, ja, da kommt goldgedeckte Währung wieder, ja klar, kannst du wieder machen.
Na, ich glaube einfach, dass sie das Ganze, den ganzen Schmafu digital auflegen, genau gleich.
Natürlich, ja, das wird kommen.
Ja. Das, in Europa aber, ist es im Oktober soweit mit dem digitalen Euro.
Und eine Währung lebt halt nur so lange, solange Vertrauen in die Währung besteht.
Richtig, ja. Und das schwindet damit, ja.
Weil er digital wird, oder wie?
Nein, also wenn er vorher so absoffen ist, dass er digital werden muss. Das ist ja ein Währungsschnitt, das ist ja eine Währungsreform, ne?
Und das sehe ich kommen, und ja, mal schauen. Also jetzt nicht binnen der nächsten Wochen oder Monate, aber das ist halt dann etwas, was sich abzeichnet hat. Und ich habe halt das Gefühl, dass dort wirklich ein betrunkener Geisterfahrer am Steuer sitzt. Und wie gesagt, normalerweise sagt man ja auch bei uns in den Ministerien, Österreich oder vielleicht auch Deutschland, weiß ich nicht, in Österreich kann ich sagen, da habe ich auch immer die Meinung gehabt, ja, die Minister der jeweiligen Ministerien haben jetzt vielleicht nicht die Ahnung, aber die Beamten dahinter, da bin ich aber auch erschüttert worden zur Corona-Krise, ein bisschen von den Beamten dahinter. Also weiß ich auch nicht so genau. Ja? Also,
vor allem schaut das Staatsdefizit an. Wir haben 4,2%, glaube ich, jetzt aktuell Budgetdefizit.
Ja, und der Herr Brunner und der Finanzminister sind weggelobt worden nach Brüssel. Ne? Und dann tut er jetzt weiter Wurschtel, statt dass er genau, dann besteinigt wird. Ne?
Also da wird man befördert.
Ja, so ist es. Ja. Gut, ob es eine Beförderung ist, ja, das sei dahingestellt. Aber ja. Ja, spannende Sachen. Also ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Wir werden euch hier im Podcast natürlich mit unseren Theorien am Laufenden halten. Mal schauen. Ich sehe halt jetzt da. Was für mich noch dazu kommt, ein Punkt will ich noch ansprechen, ein letzter Punkt vielleicht dazu. Wir haben jetzt da halt schon eine große Menge an Menschen, nicht nur bei uns in Europa, sondern auch in Amerika, die Boomer, die jetzt ins pensionsfähige Alter kommen. Ja? Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es innenpolitisch tragbar ist, wenn der SPX, ich meine, das sind 10% jetzt schon, oder aus der Spitze, wie viel haben wir aus der Spitze? Haben wir, glaube ich, 15-20% ja. Um den Dreh. Ich kann es gleich ausmessen hier. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand, der vor ein paar Wochen noch 17% ungefähr, vor ein paar Wochen auf seinem Pensionskonto, und die Amerikaner haben ja die Pensionskonten
401k,
mit dem 401k mit Aktien, der sieht jetzt auf 17% weniger. Wenn der mal auf 25% weniger schaut, dann, glaube ich, wird dort schon Unmut ausbrechen. Dann wird dort Panik ausbrechen. Dann kommen die Verkäufe vielleicht noch dazu. Ja, ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem 401k-Konto nicht aus, aber es ist einfach, für mich ist das ein hochpolitisches, und ich habe immer gesagt, wir steuern nicht in einen Weltkrieg, wir steuern in einen Bürgerkrieg. Ja. Und ich sehe eigentlich jetzt mittlerweile die USA am Rande, also am Rande, nicht falsch verstehen, jetzt, aber immer mehr darauf zusteuern zumindest. Und wenn man da jetzt nicht sinnvoll gegensteuert, dann wird es, glaube ich, extrem kritisch.
Ja. Ausgang ist offen, ich gebe dir recht, das sind alles Dinge, die passieren können. Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Das haben wir sage ich seit 3 Jahren. Also alle Leute, die gesagt haben, jetzt kommt Aufschwungphase, habe ich gesagt, also deinen Optimismus will ich haben, weil ich sehe da extrem graue Wolken auf uns zuziehen.
Ja, und vor allem jetzt, es kommen jetzt auch wieder die auch etablierte Börsen, Gurus und so weiter mit beide Dip daher. Also ich weiß jetzt nicht, ob der richtige Zeitpunkt ist, um jetzt beide Dip zu machen. Also wenn ich mir den Chart nur anschaue, also allein aus charttechnischer Sicht, wenn du zwei solche Kerzen hast, wie die letzten Tageskerzen, wenn du dir die letzte Wochenkerze anschaust, wenn du dir die letzte Monatskerze, glaube ich, sogar anschaust, da wird es ja schlecht und bange.
Vor allem, also, du musst da bei den zwei Kerzen wirklich einmal genau hinschauen, die haben keine Schatten.
Ja,
du hast beim Open den Höchstpreis gehabt und beim Close den Tiefstpreis.
Ganz genau.
Das ist ja Aussagekraft.
Das ist so. Und du durchstößt ein Unterstützungsniveau nach den anderen mit Vollkracho.
Ja.
Also das ist ja nicht so, dass du mal abprallst von irgendwas.
Mit Volumen, mit allem.
Was mit allem drum und dran. Und deswegen kann ich jetzt nicht beide Tipp ausrufen. Ja. Das kann man vielleicht in 2-3 Wochen sagen, wenn es irgendwie eine Bodenbildungsphase kommt und sich Herr Trump, wird sich nie beruhigen, aber es ist wurscht. Aber da jetzt beide Tipp zu sagen, um Gottes Willen. Ja.
Genau, also beide Tipp würde ich definitiv nicht machen. Also ich mach's nicht. Also macht ihr was ihr glaubt, aber das mache ich nicht. Was ich aber trotzdem mache, ich habe meine Shorts geschlossen am Freitag um 18 Uhr und habe Wochenende gemacht mit wahnsinnigen Profiten. Und ich rufe die Bärenmarkt-Rallye aus.
Okay.
Ich schwimme gegen den Strom wieder mal. Ich schwimme gegen den Strom und ich rufe die Bärenmarkt-Rallye aus. Ich glaube, dass wir 4% sinken werden am Montag, jetzt ganz extrem. Wir sinken 4% intraday und dann fängt die Bärenmarkt-Rallye an.
Okay. Und die geht dann wohin?
Ja, das weiß ich noch nicht. Das habe ich gehofft, wirst du mir erzählen aus deinen Charts.
Ja, schwierig. Also ich sehe ein bisschen einen Pullback. Bull bekommen. Aber ich sehe, eine Rallye würde für mich doch den Begriff von ein paar Tagen, die bergauf gehen, implementieren. Das sehe ich nicht. Sehe ich momentan nicht.
Ja, ich meine, derzeit schaut es auch politisch nicht so aus, weil ich sehe niemanden verhandeln. Nein. Also das haben wir auch vorher geredet. Vietnam ist jetzt ein bisschen zurückgerudert, aber da geht es ja auch um Nike und so. Nike ist um 50% in der Spitze, glaube ich, eingebrochen.
Ja,
das ist absolute Zerstörung.
Die waren vorher schon am Arsch der Welt und das sind jetzt,
das ist ja
man sieht dann am Börsenschluss wieder nach oben. Aber ja. Es gab dann einen Tweet von Donald Trump angeblich. Aber alleine, wenn du das anschaust, ja, es ist unfassbar. Das ist einfach nicht mehr in irgendeiner Art und Weise nachzuvollziehen.
Ja, das ist ja pure Panik.
Das ist pure Panik. Vor allem, das ist ein Unternehmen. Ich meine, wir haben da noch ein bisschen Platz nach unten, aber
Fear and Greed Index war auf 4. Ja. Das ist absolutes Blutbad. Das Problem ist halt auch, ich habe ja auch einen Artikel mitgebracht, Hedgefonds haben massive Margin Calls natürlich. Und das kann halt auch zu einer Self-Fulfilling Prophecy und zu einer Spirale führen. Ne? Institutionen haben Verkaufslevels, die müssen teilweise verkaufen. Also die müssen, wenn die Tage zu rot sind, müssen sie abstoßen und können dann nicht antizyklisch einkaufen, wie der Privatinvestor teilweise. Und das kann halt wirklich zu sich selbst treibenden Kursen nach unten führen, Margin Calls. Man hat auch gesehen, dass Gold abverkauft hat.
Ja, das ist das eine richtig. Und vor allem andere Werte, die sich bis jetzt eigentlich gut gehalten haben. Ich habe zum Beispiel einen Trade auf T-Mobile US gehabt. Oder habe ich den noch? Nein,
schätze ich auch durch. Ja. Titel.
Haben sich auch gut gehalten hier. Eigentlich die ganze Zeit gab es nichts und dann am Freitag, bumm. Also da siehst du ja, das sind halt Margin Calls,
genau, wo
halt
dann
solche Aktien halt auch abverkauft werden. Und das ist ganz einfach so. Ja. Und das siehst du jetzt durch die Bank.
Ja. Was dazu kommt, ich habe einmal einen ganz netten Bericht geschrieben über Equity Dispersion Trade und wie wir den 5. August gehabt haben, wie wir diesen Yen Carry Trade, wie es den zerrissen hat, das sind halt auch Dinge, die kommen jetzt wieder auf den Plan. Ob der Yen Carry Trade jetzt damals abgehandelt wurde oder nicht, das steht ja noch immer in den, also ich kann es nicht kontrollieren. Aber ich sage, dass solche Dinge wie der Equity Dispersion Trade eben bei hoher Volatilität und bei Margin Calls ist es halt immer so, bei hoher Vola ist jeder Trade gleichgeschalten. Es ist wurscht, ob du Berkshire Hathaway hältst oder Nvidia.
So ist es.
Es ist alles dasselbe Trade. Jeder Index ist gleich, alles ist gleichgeschalten.
Ja.
Es gibt kein zyklisch, kein antizyklisch, kein Safe Haven mehr. Auch Gold verkauft ab, alles verkauft ab.
Ja.
In Margin Calls wird alles zu Geld gemacht, um eben diese Margins bedienen zu können, dass der Broker dich nicht liquidiert.
So ist es.
Und das sehen wir in meiner Augen.
So ist es. Und das sieht man auch auf Tagesschlusskursbasis ist der VIX am höchsten Stand seit Corona.
50 oder so, ne? 54, 44?
45, ja. Also fast am Hoch geschlossen sozusagen.
Genau, so dieses Band um 20, 25, das ist ja noch erträglich. Das ist das obere Band der Oszillation, genau. Des VIX ungefähr, ne? Aber so ein Schlusskurs mit 45 ist schon signifikant. Ja,
also wie gesagt, gab es zuletzt mal in der Covid-Krise.
Ja.
Und das ist halt schon etwas, was man am Schirm haben muss, auch ja, definitiv, ja. Lass uns vielleicht zu den Charts gleich übergehen, Dominik, wenn du...
Ja, sehr gern.
Du hast vorher Bitcoin angesprochen. Die Kryptos reagieren eigentlich kaum im Moment.
Genau, wie interpretierst du das? Das würde ich gerne von dir wissen, weil es hat alles abverkauft. Es gibt Margin Calls. Warum Bitcoin oder generell Krypto als Risk-On-Asset, warum verkaufen die nicht ab, verdammt? Weil das hat mich extrem verwundert. Mit dem hätte ich, also wenn ich wetten hätte müssen, ich hätte da viel Geld draufgesetzt. Ich war ja auch short Bitcoin.
Ja, also einerseits glaube ich, dass aus Bitcoin jetzt die meisten zittrigen Hände schon draußen sind, weil im Gegensatz zu den Indizes ist Bitcoin vorher schon wirklich gefallen.
Okay,
das wäre für mich eine Erklärung. Das heißt, du hast Bitcoin im Tief schon einen Abverkauf von 30% gehabt. Das hast du bei den Indizes jetzt noch nicht. Und du hast auch einen sehr, sehr hohen Umsatzanstieg genau bei dieser Schwelle, wo die 92.000 nach unten durchbrochen worden sind. Also genau hier im Großen und Ganzen hast du ja diesen hohen Umsatz auch hier gehabt unten. Also da, glaube ich, ist schon einiges draußen. Und vor allem, dass das... Also ich kann es mir nur so erklären, weil ich verstehe es sonst auch nicht, dass da jetzt eigentlich jetzt die zittrigen Hände draußen sind und ich sehe jetzt an den Umsätzen auch nicht irgendwie einen Schlag nach oben. Also das würde ja auch sehen, wenn jemand aufsaugen würde. Also du siehst ja gar nichts. Ja, es sind ein bisschen höhere Umsätze, keine Frage, aber das war's
im. Aber noch einmal, Margin Call, ich mache alles zu Geld, auch Gold. Warum nicht Bitcoin?
Vielleicht habe ich keine Bitcoins mehr. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe.
Ja, aber ich habe auch keine bessere.
Ja, das... Weil sonst wär's auch verwunderlich, ja. Warum soll genau Bitcoin und warum soll genau diese hochvolatilen Assets jetzt ganz ruhig eigentlich sein? Ich meine, die haben ja kaum einen Ausschlag nach oben und nach unten. Ja? Also das ist die einzige Erklärung. wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass Bitcoin sowieso ein bisschen illig wieder wird, weil die ETFs haben ja große Abflüsse schon gehabt. Wer kauft jetzt noch groß und wer verkauft? Ja? Also es ist ein bisschen ruhiger geworden wahrscheinlich auch.
Ja, aber sind nicht gerade illiquide Märkte volatiler?
Ja, aber offensichtlich berührt das im Moment niemanden. Also es gibt offensichtlich keinen irgendwie gearteten Absatz.
Ja, ja. Das sehe ich auch, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen.
Aber auf allen Kryptos, also egal ob du auch, ja, auch weiß, Ethereum, auch Solana, alle sind relativ ruhig.
Also irgendwie als hätten die das nicht mitbekommen, ne?
Ja, absolut, ja. Oder sind's halt, oder sind die halt vielleicht wirklich nur in Kryptos drinnen, viele, ich meine die großen Hedgefonds und so weiter natürlich, da gebe ich da recht, aber ich glaube viele von denen, vor allem von den Retail-Anlegern, traden dann vielleicht doch nur Kryptos und sind halt jetzt einmal ruhig. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch schwer erklären. Vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung, dann gerne in die Kommentare
schreiben. Ja, bitte, lasst uns das wissen. Schreibt uns die Meinung in die Kommentare, ob ihr jetzt davon ausgeht, dass vielleicht sogar Staaten Bitcoin als Safe Haven sehen, weil ich könnte mir das so nicht erklären. Aber Scott Bessent hat ja auch gesagt, dass Bitcoin ein Safe Haven Asset ist. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Das für mich noch nie gewesen.
Für mich wäre es auch keine Erklärung. Und ich könnte das damit auch nicht argumentieren, aber ja, ich kann ja auch falsch liegen.
Wenn ich das Chart anschaue, dann fehlen eindeutig die Verkäufer. Es gibt keine Verkäufer. Es gibt, und deswegen braucht es auch keine Käufer geben. Ja. Also es verkauft einfach niemand.
Ja.
Und vielleicht verkaufe ich auch lieber eine T-Mobile US, eine Nvidia. Vielleicht verkaufe ich auch lieber die Tech-Werte, als bevor ich das verkaufe. Ich muss ja nicht alles beim Margin Call rausschmeißen. Ja, Gold verstehe ich auch nicht, weil theoretisch müsste sich Gold so verhalten wie Bitcoin.
Ja, okay, aber Gold, da sitzt vielleicht schon auf 300% gewinnen. Okay, aber 100% gewinnen oder 50 oder 80.
Ja, aber müsste es ja bei Bitcoin auch.
Nein, wenn ich da oben einkauft habe.
Ja, wenn ich oben einkauft habe. Das ist, ja. Also wenn ich mal Gold anschaue.
Gold ist auf Vollzeit-High gestanden. Ja, da kannst du im Plus sein.
Auch da hast du jetzt nicht die großen, ja, da ist ein bisschen was rausgeflossen, aber das ist jetzt ein Grabverkauf für mich noch. Ja.
Nein, nicht.
Das sieht ja aus.
Aber kommen wir zu Gold später. Kommen wir noch einmal kurz zurück zu Bitcoin.
Ja, gern.
Weil da jetzt meine Frage an dich, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sagen, okay, Bitcoin bleibt da stabil, wieder erwartens, und ich kann es mir auch nicht erklären, warum. Aber wir sind da nach einer Wyckoff Distribution jetzt in einer Bärenflagge. Müssen wir das jetzt als invalide bezeichnen, weil wir da seitwärts konsolidieren und sagen, er ist viel zu stark dafür, als würde er da jetzt weiter abverkaufen? Ich meine, wir haben charttechnisch haben wir nichts gemacht. Theoretisch wäre das noch immer short.
Ja, absolut. Es schaut auch nach wie vor short aus. Ja, also ist definitiv für mich jetzt überhaupt kein Thema. Ja,
also können wir jetzt nicht den Boden ausrufen bei 80k.
Also natürlich sieht es ein bisschen nach Bodenbildung aus, aber es ist ganz wenig. Also irgendwie da bei roundabout 82.000, 80.000 kommen immer wieder offensichtlich Käufer in den Markt. Aber ich sehe jetzt gar nicht keine Käufer in den Markt kommen. Ich sehe eher das Ausbleiben der Verkäufe. Ja, weil sonst hättest du da jetzt definitiv Spitzen. Und ich sehe das einfach momentan als Patchstellung und muss mal abwarten. Also ich würde jetzt.
Ja, aber da dann die Frage, was ist das Katalysator-Event? Wenn es das jetzt nicht war, was ist das Katalysator-Event, das Bitcoin dann nochmal abverkaufen lässt?
Du, wenn es so weitergeht, also wenn wir am Montag nochmal -4% nach unten sehen, irgendwann werden dann vielleicht auch die Bitcoin-Bestände angegriffen werden.
Achso, du meinst, weil Margin Calls weiter bedient werden.
Ja,
okay,
ja, natürlich,
das,
ja.
Das ist ein gutes Thema.
Also du hast ja natürlich, also wenn du schlauer Investor bist, hast du natürlich, übrigens für die Retail-Investoren geht das auch, zumindest bei Interactive Brokers, dass ich festlege, welche Assets bei einem Margin Call zuerst aufgelöst werden. Und ich gehe mal davon aus, dass die Großen das haben. Und deswegen wirst du da eine gewisse Reihung haben. Und offensichtlich ist der Bitcoin relativ weit hinten drinnen in dieser Reihung. Anders kann ich mir nicht erklären.
Das ist aber die erste halbwegs vernünftige Erklärung, die ich bis jetzt gehört habe, Thomas.
Ja. Sonst habe ich keine.
Ja, weil ich bin heute zu dir hergefahren und ich habe mir überlegt, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
Nein. Also es ist auch so und ich würde jetzt hier einfach abwarten, also ich würde den Short jetzt nicht unbedingt auflösen. Den Short würde ich auflösen, wenn es signifikant über die
22.000 geht. Ich bin erstens im Plus, das fühle mich wohl damit. Und nur weil er jetzt die Donnerstag-Freitag nicht funktioniert hat, ich war mit anderen Shorts so gut bedient, das ist überhaupt kein Thema.
Ich meine, was natürlich fehlt, sind auch die Käufer, logischerweise. Also wenn dann der Abverkauf kommt, könnte es durchaus auch da gravierend werden, definitiv. Also mal abwarten.
Ja, also ich bin ja generell sehr bearish. Das bin ich ja seit Dezember schon. Und ich sehe da viel tiefere Kursziele bei allen möglichen Assets. Also
ich bin ein großer Fan vom Umsatz und ich sehe halt, dass ich hier diese Bärenflagge habe. Das ist nach wie vor eine valide Bärenflagge für mich und ich habe halt fallende Umsätze in dieser Bärenflagge. Ja. Angst würde ich haben, wenn die Umsätze hier steigen würden. Dann wäre es was anderes, dann würde ich das ausrufen. Ja, jetzt steigen die Umsätze da ein bisschen die letzten Tagen, aber es ist überschaubar. Also es ist definitiv überschaubar. Einfach weitermachen. Abverkauf warten. Fertig.
Weißt du zufällig, wie man auf TradingView einen Chart flippt, auf den Kopf stellt? Geht das auf TradingView? Kennst du dich da aus?
Ja.
auf den Kopf stellt. Kann ich durch minus 1 sagen?
Na, du kannst 1 durch, ja. Das
1 durch geht?
1 durch, genau, 1 durch. Mach 1 durch Nasdaq. Also reziproken Nasdaq.
1 durch Nasdaq, jawohl.
Das müsste theoretisch funktionieren als Chart.
Du willst also den...
Ich will den indersen Nasdaq haben. Schau, wie gut wir sind. Und jetzt blendest du Regressionsbänder an mit den
Bollinger, oder?
Nein, nicht Bollinger, SMAs oder EMAs.
Ach so. Das kann man ja.
50, 100, 200 oder so.
Bitteschön.
Und jetzt sagst du mir, dass das da unten kein Doppelboden ist und dass wir da nicht steigende Durchschnitte haben. Das wäre für dich eigentlich das absolute Traum. Die Traumgeschichte für einen Ausbruch, oder? Nicht? Mit hohem Volumen.
Ja, Doppelboden ist jetzt aber nicht so signifikanter Doppelboden, wenn ich mir das anschaue. Aber natürlich, wir brechen da nach oben mit hohem Volumen aus. Würde ich definitiv drehen. Würde ich sogar jetzt sagen, wir sind dann im Nasdaq sehen wir das ja auch, wenn du ihn richtig anschaust. Ja. Ja. Wir haben ja hier diese Unterstützungswiderstandszone hier definitiv. Ja. Also wenn es da jetzt noch drüber bzw. drunter geht, das ist definitiv heikel ja, für den Nasdaq. Definitiv. Und du siehst, wir haben hier im Abverkauf steigende Umsätze. Und das ist das, das immer das Gefahrenpotenzial, logischerweise. Definitiv, ja.
Ganz ein spannender Chart. Ich habe den auf X gesehen. Ja. Und dachte, ja, eigentlich voll interessant, dass man das einmal invers betrachtet, weil man sich mit Bodenbildungen öfter beschäftigt, auch mit Toppingphasen.
Ja, man kann es halt nicht 1:1 vergleichen, weil eine Bodenbildung halt in der Regel, wenn du es im richtigen Chart betrachtest, immer länger dauert und ja. eine Distributionsphase immer kürzer ist.
Das stimmt, das stimmt.
Das heißt, es ist nicht 1:1 vergleichbar.
Aber
es ist eine gute Idee, ja. Aber ich auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ja, schon lässt ein bisschen was von mir in der Charttechnik
auch. Sehr gut, ja, definitiv. Aber du siehst es ja hier, es fallen jetzt, also du hast hier noch diese letzte Widerstandszone, würde ich sagen, aber die sehe ich schon, da hast du den übrigens den EMA200 im Wochenchart, da hast du also wirklich ein Cluster in diesem Bereich hier. Ja.
Absolut.
Also da in dieser Zone ist also wenn es da dann drunter heikel, geht, ja. Unter die 16.000, dann wird es ganz heikel.
Dann wird es ganz heikel.
Und das ist halt schon definitiv was interessant wird. Ja.
Schauen wir jetzt nochmal zu den Edelmetallen rüber. Gold in erster Instanz, eine schöne rote Kerze nach unten.
Ja, wobei, wie sieht das, also wenn du die ist nicht einmal interessant im, also wenn du das im Wochenchart anschaust, ist die okay, sag ich jetzt mal, passt, ja.
Also
ist die Umsätze hoch.
Nach dem Run, den wir gehabt haben, was haben wir konsolidiert? 5% nicht einmal?
Ja, 5% sind es gewesen. Wir haben die erste Unterstützungszone bei 3000, psychologisch wichtige Marke, genau. Logischerweise. Und dann die 2800, also selbst wenn wir die 2800 noch einmal
anlaufen
würden, ja,
ist alles in Ordnung.
Hast du überhaupt kein Problem, weil dann hast du 10-12% Minus und fertig. Ja.
2,8 ist übrigens mein Nachkauflevel. Ja. Ich werde zwar nicht mehr nachkaufen, weil ich schon genug Bestand habe, aber das ist das, was ich an die Abonnenten ausgeschickt habe, 2,8.
Ja. Bezweifle ich ein bisschen, dass wir das nochmal sehen dann.
Ich sage auch, also wenn, dann können wir es glücklich schätzen, weil nachgeben auf 3,5. Das ist für mich fix. Entschuldigung. BofA, JP Morgan, Goldman Sachs, alle haben die Ziele auf 3,5 gehoben. Oder 4 teilweise. Also.
Ja.
Wenn wir 2,8 nochmal kriegen und dann auf 3,5 gehen, super Trade.
Wunderbar, ja. Ein bisschen Sorgen macht man Silbach.
Also, ja, ich weiß gar nicht, das ist das absolute Schlachthaus. Also die Kur haben es wirklich ins Schlachthaus geführt. Das ist sowas von unglaublich, wie die Banken den Preis da wieder runtergeprügelt haben. Das ist,
also. 16% in 2 Tagen. Also, das ist schon sehr, sehr strange.
Also, ich habe ja viele Minenaktien im Portfolio, die haben sowas von geblutet. Von minus 20% pro Tag. Haben natürlich auch einige grantige Nachrichten bekommen von ein paar, Kunden. Aber, was ich da versuche, den Leuten immer ins Gewissen zu rufen, ist, gerade bei Margin Calls, das ist halt wieder so der Value-Ansatz von Warren Buffett oder Mr. Market vielleicht von Benjamin Graham, wo man sagt, Warren Buffett sagt immer, price is what you pay, value is what you get. Nur wenn sich der Preis verändert, ändert das gar nichts daran, dass die Mine 40% Marge hat derzeit. Also wir haben ja die höchsten Margen im Minensektor derzeit. Die ist, von allen S&P-Sektoren haben die Minenaktien die höchsten Margen. Und natürlich schrinken die jetzt ein bisschen zusammen wegen dem Preisverfall. Aber trotzdem sind die Unternehmen so günstig bewertet, also von Value-Kriterien her, dass ich sage, also für mich sind das weiter Nachkauf-Punkte. Natürlich wird es irgendwann schier, vor allem bei so einem Spotpreis-Rückfall, aber Gold zieht den kleinen Bruder Silber natürlich wieder nach oben. Ich habe ein großes Problem, dass wir im Gold da wirklich geschlossen haben unter dem Trendkanal, der nach oben gegangen ist. Das stört mich schon sehr, muss ich sagen. Aber da bist du der Charttechniker und da warte ich jetzt auch auf deine Expertise.
Bei Gold.
Bei Silber.
Bei Silber.
Ja. Was die zwei, weil die zwei Kerzen, die sind natürlich, die kommen direkt aus der Hölle.
Ja, also ich, wenn man sich die zwei Kerzen jetzt anschaut, ist das klar, dass da jetzt der Trendkanal gebrochen ist, da immer 200 nach unten durchbrochen worden ist. Das ist jetzt die Frage, wie lange braucht es wieder nach oben? Wenn es jetzt da unten sich festzurrt, dann ist schlicht schlecht.
Ja, aber ist das nicht wirklich absolutes bearishes Signal? Wochenschlusskurs unter dem 200er EMA und außerhalb des Trendkanals nach unten? Ich meine, das ist ja...
Definitiv, ja.
Das ist definitiv. Ja,
also Chart-technisch,
das kann man nicht schönreden,
definitiv oder? Bearish, ja. Also ich sehe bei Silber halt, rede ich ein bisschen mehr von Chancen. Also das kannst du nicht schönreden. Definitiv nicht. Und theoretisch sage ich jetzt mal, das nächste Kursziel ist 26. Ja. Also nach so einem katastrophalen Kavum nach unten, also ich schaue mal sonst vielleicht im Wochenchart an, hast du normalerweise, also ich würde mich wundern, wenn da jetzt so klein zitzelweise die Bodenbildung anfängt. Natürlich, wir können am Montag, wenn jetzt alles politisch mitspielt, hier einen Rebound sehen, auch von 5, 6, 7% nach oben. Aber für mich ist der wichtigere Cluster, ich würde das jetzt gar nicht so sehen, das ist nicht der wichtige Cluster, du siehst ja bei 26 ja. Unter EMA 200 Grad drauf. Wir haben hier ein Unterstützungswiderstandsniveau, das jede Menge mal getestet wurde. Wir kommen von oben, ja, also ich sehe hier so eine Clusterbildung und wenn sich der Kurs hier
ja.
Festsetzt mal und hier einen Boden bildet, ist das für mich definitiv eine Kaufgelegenheit.
Absolut.
Ja. Und auch wenn man das ein bisschen langfristiger rauszoomt, dann sehen wir halt, dass Silber halt sehr agil ist. Wir sehen das nach oben, wir sehen das nach unten. Also Silber ist halt nicht so gemütlich unterwegs wie Gold, sondern schwankt da halt sehr extrem. Ne?
Genau, ich möchte jetzt auch noch eine Lanze brechen, eine bullische Lanze dafür, nämlich, was du jetzt gerade richtig gesagt hast, also wenn man sich die zwei Kerzen anschaut, das sind ja Kerzen, die kommen immer wieder vor im Silber, halt alle paar Jahre. Wir haben das letzte Mal zwei solche Kerzen gehabt während dem Corona-Crash.
Du siehst es vielleicht an den neuen Ständen unseres Biers. Die beschissene Aufnahme hat schon wieder abgebrochen. Ja, du lachst. Wenn ihr für gute Kameras Ideen habt, dann bitte her damit in die Kommentare oder via Mail. Wir müssen an unserem Equipment arbeiten. Also, wir haben aber nicht mehr allzu viel geplaudert. Wir sind zurückgekommen. Also bei Silber hast du diese zwei Kerzen nach unten gezeigt, die da signifikant waren. Um jetzt zurückzukommen, nochmal kurz zum Silberkurs, Dominik. Und ich glaube, damit sind wir bei Silber eh dann fertig gewesen, auch schon in der Diskussion. Ich würde hier jetzt nicht in das fallende Messer greifen, ja. Definitiv nicht. Ich sehe eine große Unterstützung zwischen 25 und 26 in dieser Zone. Das wären für mich auch definitiv dann wieder langfristigere Kaufkurse, wo ich aber auch jetzt nur mal mit einem Drittel der Position, die ich dann eröffnen will, wieder einsteigen würde und dann nach oben weiter öffnen.
Ja, es ist sowieso schwierig, da jetzt richtige Prognosen zu treffen. Man muss jetzt schauen, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht, mit dem Welthandel. Alles, was man heute reden kann, morgen am Sonntag schon wieder anders sein.
Ja.
Also dementsprechend würde ich da jetzt auch mal, wie du sagst, nicht ins fallende Messer greifen, abwarten, was nächste Woche passiert und dann
schauen wir weiter. Absolut. Und was halt immer wichtig ist, denke ich, ist Hedging. Ja, absolut, absolut wichtiger Punkt. Wir haben es schon mehrfach in diesem Podcast auch besprochen, dass man sich wirklich mal absichert, dass man wirklich sagt, okay, ich gebe auch ein bisschen was her von meinen Gewinnen für eine Versicherung, unter Anführungszeichen, wenn es mal kracht, so bis jetzt kracht, das ist auch wichtig.
Warren Buffetts erste Regel ist never lose money, zweite Regel ist never forget rule one und ja. Dementsprechend bricht er dafür eine Lanze, dass er sagt, viele Leute oder die meisten, die ich kenne, versuchen halt immer erst einmal schnell reich zu werden, was sowieso nicht funktioniert und als zweiter versuchen sie immer nur die Upside zu maximieren, immer nur, ja, Bitcoin macht die und die Renditen und so weiter, aber niemand überlegt sich irgendwas mit der Downside und de facto ist es halt so, wenn ich 50% von meinem Portfolio verliere, muss ich 100% wieder gut machen, um auf Null zu sein.
Absolut.
Dementsprechend ist das Minimieren der Downside so viel signifikant wichtiger als das Maximieren der Upside.
Ja.
Und dementsprechend ist Hedging ein Tool, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen muss.
Definitiv. Ich habe da auch was geplant. Kommt was, dann werden wir noch drüber plaudern. Für die Zukunft, für diesen Crash ist es zu spät. Aber definitiv spannend. Und wie gesagt, ich kann nur euch dazu anhalten, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, auch unter der Woche immer wieder mehr, gerne Dominik Substack-Kanal abonnieren. Wenn ihr Lust und Laune habt, auf ein spannendes Swing-Trading-Seminar zu kommen, wo man genau solche Chancen, die sich jetzt möglicherweise ergeben, auch besprechen, wo ich nicht ins fallende Messer greifen muss. Circa 60 Tagen ist es soweit in Frankfurt. Wer Lust und Laune hat, freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns sehr, euch in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen, dann definitiv mit einer neuen Kamera.
Thomas, es war mal wieder eine Freude und danke, dass du uns immer charttechnisch da so zur Seite stehst. Also ich halte auf deine Meinung sehr viel, was das angeht. Mir hat das mit dem Hedging sehr, sehr viel geholfen, auch aus dieser Woche. Ich bin wie ein Profi rausgegangen aus dem Thema.
Super.
Schlaf extrem ruhig mit mehr Gewinnen als zuvor und kann günstig einkaufen in diesem Sinne. Prost, mein Lieber, danke dir.
Prost.
Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Jawohl, ich freue mich auch. Alles Gute, ciao, ciao.